Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum Redaktionsgespräch hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, Folge 479. Wir zeichnen am Donnerstagnachmittag auf. Ja, letzte Woche ist das Gebäudemodernisierungsgesetz, wie es jetzt heißt, endlich vom Kabinett nach langer politische Hängepartie beschlossen worden. Die Erleichterung, zumindest bei der Wirtschaftsministerin, bei Katharina Reiche, war natürlich groß, aber vielleicht war das die Freude ein bisschen verfrüht, denn auch jetzt in dieser Woche hagelte es erneut ziemlich harsche Kritik am umgangssprachlich genannten Heizungsgesetz. Ja, und zwar nicht von irgendwelchen Oppositionsparteien, sondern von Beratergremien der Bundesregierung. Deshalb haben wir hier gesagt, wir müssen da nochmal genauer drauf schauen. Der Kampf um den Heizungskeller, so haben wir den Titel dieser Podcast-Folge überschrieben. Hier im Studio sitzt die Kollegin Katharina Thoms, zuständig auch für Klimafragen. Katharina, hat dich jetzt die jüngste Kritik am Gebäudemodernisierungsgesetz wirklich überrascht?
Es gab ja zwei Kritiken. Die eine hat mich ein bisschen überrascht, dass es handwerklich so schlecht gemacht sei. Das hat der Normenkontrollrat gesagt. Aber dass jetzt der Expertenrat für Klimafragen sagt, also das könnte eventuell ein Problem werden mit den Klimazielen, nee, hat mich nicht überrascht.
Das wollen wir natürlich alles vertiefen. Zugeschaltet aus Hannover ist unser Landeskorrespondent Bastian Brandau, zuständig für Niedersachsen. Bastian, inwieweit treibt denn das Heizungsgesetz auch die Landespolitik um?
Ja, umsetzen müssen es ja die Länder und die Kommunen auch vor allem. Von da ist das immer Thema. Und ich war hier heute Morgen noch im Landtag unterwegs auf mehreren Pressekonferenzen. Nächste Woche ist hier Plenarsitzung. Und wir haben hier eine rot-grüne Landesregierung. Und bei der SPD sagt man, naja, wir hätten das alte Gesetz auch behalten. Da war die SPD ja mitbeteiligt. Aber scharfe Kritik kommt hier von den Grünen in Niedersachsen. Wir können mal reinhören den Ton von Anne Kura. Sie ist eine von zwei Fraktionsvorsitzenden hier im Niedersächsischen Landtag.
Dieser Vorschlag zum sogenannten Gebäudemodernisierungsgesetz wäre ein ganz klarer Rückschritt, weil er die Menschen in die fossile Kostenfalle zurücktreibt, weil er eben nicht den Fokus setzt auf die Modernisierung von Heizungen, auf Erneuerbare, sondern genau das Gegenteil tut. Und das ist sowohl schlecht fürs Klima, aber vor allen Dingen auch schlecht für die Energiekosten der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Und blickt man jetzt nochmal spezifisch auf das Bundesland Niedersachsen, dann ist das hier ein Bundesland mit sehr viel Windenergie. Die könnte man ja auch nutzen, den Strom, um Wärmepumpen eben zu heizen. Und Wärmepumpen werden hier auch gebaut. Stiebel Eltron ist ein bekannter Hersteller, der sich auch im Bundesverband engagiert. Und jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit der anderen Länder gibt es in der CDU natürlich überwiegend Stimmen, die das Gesetz begrüßen. Zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der geht da wahrscheinlich ziemlich genau auf die Reiche Linie und sagt, am Ende müssen die Bürger entscheiden, die Wahlfreiheit, Öl, Gas, Pellets, Wärmepumpe, Solaranlage, das dürfe der Staat dann nicht vorgeben. Aber Kretschmer sagt auch, hat er letztes Jahr im Interview gesagt, dass er dann trotzdem hofft, dass die Menschen freiwillig Solaranlagen oder Wärmepumpen installieren.
Ich wollte mich auch noch vorstellen. Mein Name ist Jörg Münchenberg. Ich beschäftige mich schon seit Jahren mit dem Thema. Nachdem ja der frühere Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen das hochumstrittene Heizungsgesetz nach langen Verhandlungen in der Ampel damals ja umgesetzt hatte, das aber eben bis heute für massiven politischen Streit sorgt. So ein bisschen Rückblick werden wir nachher auch noch halten. Katharina, fangen wir mal an. Das Heizungsgesetz oder das Gebäudemodernisierungsgesetz, um jetzt ganz genau zu sagen, wie es heißt, im Kern geht es ja drum, diese Regelung, die bisher war, 65% erneuerbare Energien beim Einbau einer neuen Heizung, diese Vorgabe fällt weg. Öl- und Gasheizungen sind dann auch weiterhin erlaubt. So, das ist doch der zentrale Punkt bei dem neuen Gesetz.
Das ist die Freiheit im Heizungskeller. Ich habe eben diese Vorgabe nicht mehr und ich habe eigentlich, so kann man es auf den Punkt bringen, überhaupt gar keine Vorgaben mehr. Ich kann einbauen, was ich will. Öl, Gas, Heizung, eben, Bastian hat es alles schon aufgezählt. Es gibt ja auch noch viele andere, Geothermie und Pelletheizung, wie sie alle heißen. Und natürlich kann ich auch weiterhin eine Wärmepumpe einbauen. Es gibt auch weiter eine Förderung dafür. Das fällt manchmal ein bisschen unter den Tisch, aber das ist ja auch nicht ganz unerheblich. Und dann kommt aber was dazu. Eine ganz kleine Vorgabe, die greift aber erst in 3 Jahren, 2029 geht's los, die sogenannte Grüngasquote oder Biotreppe wird das auch genannt. Also wenn ich eben mit Öl oder Gas heize, dann muss über die Jahre bis 2040 immer mehr an Biobrennstoffen beigefügt werden, je nachdem, was ich dann habe. Öl ist ehrlich gesagt ziemlich unrealistisch, da redet meistens auch keiner drüber, weil man gar nicht weiß, Bioöl in der Menge, wie soll das kommen? Wir sind dann eben 2029 bei 10%, 2040 sind wir bei 60% Beimischung. Und zwar muss ich das nicht selber machen, logischerweise, sondern die Anbieter müssen da was beimischen. Im Fall der Gasheizung, die ja so am verbreitetsten ist, wäre das dann Biomethan, das man herstellen muss. Und das ist ganz schön aufwendig.
Genau. Und der SPD war ja ganz wichtig. Also man muss auch sagen, ursprünglich sollte das Gesetz ja viel früher beschlossen werden im Kabinett. Wir sind im Augenblick noch auf der Kabinettsebene, jetzt geht es im Bundestag. Der SPD war der Mieterschutz immer ganz enorm wichtig, weil die große Sorge war natürlich, wenn man jetzt sozusagen die neue Freiheit wieder hat im Heizungskeller, dann kann der Vermieter dann eben Öl- und Gasheizungen einbauen. Aber viele Fachleute sagen ja, der CO2-Preis wird langfristig steigen. Die Netzentgelte werden auch immer teurer, wenn man das Netz weniger nutzt. Und dann ist ja auch Biomethan zum Beispiel jetzt nicht in ausreichenden Mengen am Markt vorhanden, was eben dazu führen könnte, wenn der Vermieter jetzt sagt, ja, ich baue mir jetzt doch lieber die neue Gasheizung ein, dass dann der Mieter am Ende der Dumme ist.
So ist es, und dass es ganz schön teuer wird. Und ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber meiner war, dass dieser Mieterschutz, der jetzt dann da kommen soll, auch so ein bisschen, ja, das Ganze so heilen sollte, was die SPD jetzt dann da wieder an Zugeständnissen gemacht hat. Also de facto wird es dann so sein, dass sich in Zukunft ab dem Moment, wo diese Grüngasquote greift, teilen sich Mieter und Vermieter die Kosten auf, und zwar nur die Kosten für diese Beimischung von grünen Gasen. Also am Anfang ist es eben noch relativ wenig, bei 10% jeder 5 und am Ende bei 60% jeder 30%. Das ist der Deal, so steht es im Moment im Entwurf.
Und Bastian, du hattest ja vorhin schon mal auch den O-Ton eingespielt, es war eine grüne Ministerin, und da ist man eigentlich mit dem Mieterschutz jetzt, kann man so halbwegs leben, oder sagt man, also so richtig gelöst ist das Problem am Ende dann doch nicht?
Nein, also die Annik Hura, die Fraktionsvorsitzende, aber das würden sicher auch alle grünen Minister hier so sagen, die verweisen eben schon auf diese soziale Frage, und das hat mich tatsächlich auch überrascht. Zwar hat man das irgendwie so ein bisschen geheilt, aber ich erlebe da immer diese starke Diskrepanz, gerade in ländlichen Gegenden, sehe ich hier in Niedersachsen und anderswo viele Photovoltaikanlagen auf Dächern und die Wärmepumpe mit einem gewissen Stolz vor dem Eigenheim, was möglicherweise eben auch recht gut saniert ist und das dann eben sehr günstig ist, aber gleichzeitig die Leute, die eben in ja einer nicht so teuren Wohnung sich nur leisten können zu wohnen und dann eben noch nicht mal selber entscheiden können, wie das jetzt beheizt wird. Meine Vermieterin hat mir auch letztes Jahr eine neue Gastherme eingebaut, also das passiert ja durchaus, obwohl klar ist, das wird sehr viel teurer. Das heißt, das ist die Kritik von den Grünen hier ganz klar, aber auch vom Mieterschutzbund. Das wird am Ende sehr, sehr teuer, insbesondere für die, die eh schon weniger Geld haben, zur Miete wohnen und dann möglicherweise auch eben noch in schlecht sanierten Wohnungen, wo dann eben die Heizkosten besonders hoch sind, um da im Winter überhaupt auf Temperatur zu kommen.
Also ich muss sagen, ich hatte den Eindruck, auch nachdem man dann diese Lösung ja präsentiert hat, jetzt vor, das ist schon wieder eine Weile her, und das dann im Kabinett war letzte Woche, dass gerade bei der SPD ja auch so die leise Hoffnung umgeht, dadurch, dass natürlich jetzt auch das Risiko ein Stück weit für den Vermieter auch steigt mit dieser Kostenbeteiligung, ist es ja tatsächlich so, dass am Ende des Tages eben auch selbst viele Vermieter auf den Einbau einer Öl- oder Gasheizung verzichten werden und doch zur Wärmepumpe greifen, weil sie eben nicht das Risiko eingehen wollen, dass sie an Kosten da beteiligt werden. Also da hatte ich schon den Eindruck, das schwingt eigentlich so ein bisschen mit, weil bei der SPD ist man ja auch nach wie vor, also Matthias Mirsch, engagierter Klimapolitiker, vor seiner jetzigen Position als Fraktionsvorsitzender der SPD. Eigentlich will die SPD ja auch die Wärmepumpe, aber im Koalitionsvertrag stand ja immer, das Heizungsgesetz muss weg. Also insofern, die SPD musste da auch liefern, um den Koalitionsfrieden nicht zu gefährden.
Ganz genau. Kurz dazu, also ich habe ein bisschen den Eindruck, das habe ich sogar auch bei Teilen der Union gehört, also vielleicht auch eher die Teile der Union, die jetzt da mal nicht unbedingt das Heizungsgesetz hätten komplett abschaffen wollen, dass das so ein bisschen die Hoffnung ist und auch ein bisschen das Narrativ zu sagen, naja, wir schenken euch in Anführungszeichen die Freiheit. Und mit der Freiheit könnt ihr ja auch machen, was ihr für klug haltet. Und klug ist es eigentlich nicht. Insofern kommt es vielleicht auch vielen ganz zurecht, dass viele so kritisch über diese Biogasquoten und so richten, damit so den Menschen, den Vermietern, den Menschen, die mit Eigenheim da sind, auch klar wird, ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Andererseits hört man jetzt schon, dass aus den Branchen, aus den Verbänden, dass im Moment die Leute wieder erstmal abwarten, bis dieses neue Gesetz da ist, weil sie eben nicht so richtig wissen, oh, wie wirkt sich das jetzt aus, also erstmal lieber nichts machen.
eine Frage der Planbarkeit. Also das erlebe ich eigentlich bei jedem Mittelständler, bei dem ich unterwegs bin. Aber auch bei Volkswagen geht es immer um Planbarkeit. Und das geht es natürlich auch bei den Wärmepumpenherstellern und bei Vermietern oder eben auch ja größeren Genossenschaften oder so. Oder einfach Wohnunternehmen. Das ist ein ewiges Hin und Her letztendlich. Und manche haben jetzt, also ich glaube, die Hälfte aller verkauften Heizungen im letzten Jahr waren inzwischen Wärmepumpen. Aber das heißt eben, im letzten Jahr wurden auch noch die Hälfte dann Gas oder Öl oder anderes eingebaut. Und das dauert ja eben erstmal, bis die jetzt raus sind. Also es geht immer um die Planbarkeit, und dann hatte ich vorhin dieses Zitat von Michael Kretschmann noch rausgesucht, da ist ja irgendwie auch der Wunsch und der Wille dabei, dass die Leute sich doch für eine Wärmepumpe, also für die Lösung im Prinzip, die fast immer die Lösung ist, entscheiden. Aber das, finde ich, ist halt auch eine schwierige Art, Politik zu machen. Dieser Wunsch, klar kann man sagen, Freiheit ist dann dabei, aber die Freiheit haben eben insbesondere diejenigen, die zur Miete wohnen, nicht. Das finde ich schon, ist eben auch hier eine sehr starke soziale Frage. Also ich erinnere nochmal an diese Neubaugebiete, wo die Leute, obwohl da vor 15 Jahren neu gebaut wurde, jetzt sich eine Wärmepumpenanlage nach der nächsten vors Haus stellen, einfach weil es ja auch sehr, sehr gut finanziert wurde und auch weiterhin wird. Das ist ja auch interessant. Man hat da sehr gegen gewettert, gegen das Gesetz, aber man behält jetzt diese Förderung bei. Und ich hatte noch mal eine Frage, Katharina, eben zu diesem Öl- und Gasanteil. Mich erinnert das stark an diese Diskussion um E-Fuels bei Autos. Also alle Experten sagen, E-Mobilität ist ganz klar die Zukunft. Wir können das erneuerbar generieren. Den Strom ist ja ähnlich bei der Wärmepumpe. Jetzt holt man da eben Methan, was aus Biogasanlagen kommen könnte, die wir ja auch viel haben hier in Niedersachsen, doch wieder aus dem Hut. Inwiefern würdest du sagen, ich habe jetzt gelesen, zum Beispiel Greenpeace hält das für sehr unrealistisch, dass überhaupt diese Mengen schaffbar sind. Und die Frage ist ja auch immer zum Beispiel, ob man dann eben auf Feldern irgendwas anbaut, was man dann letztendlich in Biogasanlagen vergärt, anstatt dort ja Nahrung anzubauen.
Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man fragt. Klar, viele halten das wirklich für schwierig. Wenn man in der Biogasbranche fragt, dann sagen die, natürlich ist das möglich, wir schaffen das. Ich habe mal zwei Zahlen rausgesucht, um das so ein bisschen zu zeigen, wie groß dieses Problem eigentlich ist. Im Moment produziert Deutschland im Jahr Biomethan für 13 Terawattstunden. Und wenn wir dann darauf gucken, wie viel Erdgas wird eigentlich jedes Jahr verheizt, also in privaten Wohnungen, im Gewerbe, dann sind wir bei 345 Terawattstunden. Und im Jahr 2040 soll ja eben der Biomethananteil schon bei 60% liegen. Wir sehen also, die Lücke ist riesig. Und das andere Problem ist auch, dass dieses Biogas, Biomethan, was man ja dann daraus herstellt, dass das eigentlich auch in der Industrie dringend gebraucht wird. Also selbst wenn wir diesen Anteil ausweiten, was eigentlich alle wollen, ist es die Frage, wo kommen die Flächen her? Aber auch, braucht es nicht jemand anderes dringender? Und das ist natürlich schon ähnlich wie bei den E-Fuels, dass man da auch sagt, geht vielleicht in die falsche Richtung.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der ganzen Kritik. Dann bleiben wir auch mal dabei, weil jetzt hat sich ja eben auch diese Woche, hat das Thema ja doch wieder, ist ziemlich wieder hochgeschwappt. Der nationale Normkontrollrat zum Beispiel hat sich geändert. Nationale Normkontrollrat, das ist ein unabhängiges, ehrenamtliches Beratungsgremium. Und den Mitgliedern geht es um weniger Bürokratie, bessere Gesetze und eine digitale Verwaltung. Naja, und die sagen nun ausgerechnet, dieses Gebäudemodernisierungsgesetz sei handwerklich eines der schwächsten und praxisfernsten Vorhaben, die dem Nationalen Normkontrollrat in den vergangenen Jahren vorgelegt wurden. Also das ist ja schon eine ziemliche Watsche, muss man sagen, die da dieses Expertengremium der Bundesregierung verpasst. Aber Katharina, das war ja nicht nur dieser Normenkontrollrat, der da jetzt ziemlich hart ins Gericht gegangen ist, sondern es hat sich eben auch geäußert, der Expertenrat für Klimafragen.
So ist es. Und der hat erstmal generell gesagt, dass die Politik im Allgemeinen, jetzt nicht nur dieses eine Gesetz, dass die schwarz-rote Koalition gerade fährt, eben die Klimaziele schwer bis eigentlich nicht erreichbar macht. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, sondern wir bleiben mal bei diesem einen Gesetz, weil, das fand ich interessant, es war mir ja gar nicht so klar, alleine dieses alte Gesetz, zu dem wir ja nochmal kommen, was eigentlich die Genese dazu war, dieses sogenannte Habecksche Heizungsgesetz, sollte bis 2030 30% aller Einsparungen von Emissionen, CO2, Treibhausgase bringen. Also ein Drittel. So. Und jetzt sagen die, naja, wenn jetzt eben wesentliche Dinge da wegfallen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und du weißt selber, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sind jetzt immer nicht so ganz so populistisch dabei, wenn sie irgendwie Aussagen treffen. Aber das war doch ziemlich deutlich. Vielleicht hören wir kurz mal rein. Eine Wissenschaftlerin, eine Physikerin, die in diesem fünfköpfigen Expertenrat Mitglied ist, Tanja Kneiske.
Wenn wir natürlich mehr CO2-emittierende Heizungssysteme wieder erlauben, das ist rein physikalisch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es dann auch zu mehr Emissionen kommt, als wenn wir diese nicht erlauben. Deshalb kann ich nur sagen, als Physikerin, wir haben eine sehr effiziente Technologie, die Wärmepumpe. Und wenn wir den Strom angehen würden und den dekarbonisieren, dann könnten wir die Biomasse und das Biogas da einsetzen, wo wir es wirklich brauchen. Und das ist nicht notwendigerweise in der Gebäudewärme.
Also eben nochmal diesen Punkt gemacht, auch zu sagen, es ist auch einfach nicht effizient, Biogas herzustellen, das dann sehr energieaufwendig zu Biomethan zu wandeln, das dann in die Heizsysteme, in die Gasheizung zum Verbrennen zu nehmen, das ist irgendwie, ja, da ist einfach viel Pulver verschossen.
Ich wollte nur mitgeben, weil du jetzt gesagt hast, das war ein Gesetz, wo möglicherweise handwerkliche Fehler eine Rolle spielen, und das ist schon was, was man hier in Niedersachsen auch hört, dass man sich wundert, warum da so viele handwerkliche Mängel doch in solche Gesetze kommen, wenn sie denn kommen, denn auch dieses sollte ja viel früher kommen, und es ist, glaube ich, auch fraglich, ob das dann in der Form auch wirklich verabschiedet wird.
Das würde mich interessieren, Jörg, wie du das einschätzt, weil diese Ministerien standen ja schon unter einem extremen Druck, um dieses Gesetz zu machen. Wie ist das zu erklären, dass das jetzt alles so kompliziert, so bürokratisch ist, wie es jetzt der Normkontrollrat sagt? Also woran kann das gelegen haben? Weil Ihnen ist ja eigentlich klar, Sie wollten es ja eigentlich einfacher machen.
Ja, das ist eine gute Frage. Aber tatsächlich, dieser ganze Prozess war ja schon, also eigentlich sollten die ja schon Ostern, sollte das fertige Gesetz vorliegen. Aber ich glaube, am Ende des Tages hat sich immer alles gedreht um diese 65%. Eigentlich wollte die SPD, das gab ja auch Klimapolitiker von den Sozialdemokraten, die gesagt haben, oder auch Matthias Mirsch, der schon erwähnte Fraktionschef der SPD, hat ja eigentlich auch gesagt, oder selbst der Umweltminister Carsten Schneider hat das auch mal gesagt, letztes Jahr schon, naja, wir werden das schon irgendwie umsetzen, aber faktisch soll sich eigentlich gar nichts ändern. Das war ja so ein bisschen die Ansage. Also eigentlich hat die SPD ja immer versucht, dieses 65%-Ziel irgendwie am Leben zu erhalten, doch zu retten, trotz Koalitionsvertrag. Und das hat man dann nicht geschafft. Und dann hat man sich irgendwie so ein bisschen in diese ganzen Verästelungen verloren. Und natürlich wollte man aus Sicht der Union immer sicherstellen, dass man tatsächlich diese Technologieoffenheit immer hat. Und dann hat das wahrscheinlich wie so ein Rattenschwanz sich eben fortgezogen, dass man das dann eben auch für die einzelnen Energiearten ein Stück weit durchgezogen hat. Ich wollte nochmal trotzdem auf den Klimarat da nochmal nachfragen, Katharina. Du hast ja vorhin diese grundsätzliche Kritik angesprochen, aber ein anderer Kritikpunkt ist ja auch, dass man sagt, dieses reichische Gesetz geht ja nur bis 2040, dann ist diese Biotreppe bei 60% und dann lässt man das ja offen. Nun soll Deutschland ja 2045 bekanntlich klimaneutral sein. Also die Logik wäre, 2045 muss man dann zu 100% Biogase, Biomethan da nutzen. Diese Vorgabe fehlt. Ist das zum Beispiel auch ein Punkt, wo der Klimarat auch ziemlich skeptisch drauf schaut?
Klar, auf jeden Fall. Aber die Skepsis beginnt eben schon früher, weil selbst diese 60% zu erreichen, scheint fast unmöglich mit den Gegebenheiten, die wir haben. Also nochmal diese Diskrepanz aufzumachen, 13 Terawattstunden aktuell und was das bedeuten würde, wenn viel mehr Biogas hergestellt werden würde, wie viel Gülle man braucht, ja, oder wie viel Mais man anbauen müsste. Eine Idee von Katharina Reiche, Wirtschaftsministerin, ist ja auch, okay, wir importieren Biogas aus der Ukraine, das ist dann wiederum dort auch sozusagen so eine Hilfe, Kriegswirtschaft, Nachkriegswirtschaft, aber das sind alles ja sehr wolkige Ideen, die wenig konkret sind. Und klar, die Biogasbranche sagt zwar, wir kriegen das hin, aber ich war neulich auf den Energietagen in Berlin. Wenn man da mal nachfragt konkret, dann wird es da ziemlich dünn, wie das eigentlich konkret funktionieren soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch ein bisschen die Ideen haben. Also das eine ist, das Problem in die Zukunft zu verschieben, aber das andere auch zu sagen, naja, wir wissen ja nicht, wie sich die CO2-Speichertechnik entwickelt, CCS. Vielleicht kann man darüber noch ein bisschen was lösen. Dazu muss man sagen, Biomethan generell ist schon nicht CO2-neutral. Da bleibt auch immer was übrig. Da geht auch immer was bei der Produktion an Emissionen raus. Also das ist nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, das war so eher so ein bisschen die Message, die vom Expertenrat für Klimafragen kam.
Nun haben wir natürlich sehr viel jetzt über Kritik an diesem Gesetz geredet, die es ja zweifelsohne gibt. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, jetzt auch im Rückblick damals, wie sich dieses Gesetz entwickelt hat. Es gibt den Vorwurf ja auch von vielen, oder die Aufregung war damals ja auch groß, als dann eben im Zuge der Ampelregierung das Gesetz dann das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, dass viele ja auch gesagt haben, wir können das ja gar nicht einbauen. Das geht technisch ja überhaupt nicht. Eine Wärmepumpe, muss man eben auch sagen, ist erstmal teuer, obwohl es eine üppige staatliche Förderung gibt. Aber tatsächlich ist im Vergleich jetzt zur Gastherme oder Öltherme, ist natürlich so eine Wärmepumpe extrem teuer. Die Frage ist schon, was ist an dieser Kritik dran, dass eben eine Wärmepumpe nicht überall eingebaut werden kann, Bastian?
Also ich bin da auch viel unterwegs, habe so eine Wärmewende-Reise gemacht mit dem Ministerpräsidenten Weil hier und natürlich gibt es in Niedersachsen gibt es auch viele Geothermie-Vorkommen übrigens und das wird eben auch genutzt, also Tiefenwärme in Kombination immer mit einer Wärmepumpe und dann ist natürlich die Frage, genau, kann man das nutzen für Nahwärmenetze? Ich war auf einer dieser Tagungen und da hat zum Beispiel ein Maschinenbauingenieur Jens Clausen vom Borderstep-Institut einen Vortrag darüber gehalten, wie weit man da inzwischen ist. Vielleicht können wir das in kurz reinhören.
Es gibt immer mehr Beispiele, in denen sich zeigen lässt, die Wärmepumpe schafft es in der Tat. Zumindest im Einfamilienhausbereich wird das sehr, sehr deutlich. Da gibt es bis hin zu Energieeffizienzklasse F Leute, die ihre Häuser mit Wärmepumpe beheizen, ohne eine Flächenheizung eingebaut zu haben.
Also das ist ja dieser alte Mythos, man braucht dann Fußbodenheizung, mit den normalen Heizkörpern würde es nicht gehen. Das ist also längst widerlegt. Entscheidend ist, hat er eben auch gesagt in diesem Vortrag, dass die Häuser natürlich auch gedämmt vorher sind. Und das ist ja, glaube ich, auch was, wo wir in Deutschland, Stichwort Energieverbrauch des Gebäudesektors, schon noch relativ weit hinterherhinken, dass die Gebäude natürlich vorher gedämmt werden. Und das ist ja auch was, was die Energieberatungen empfehlen. Habe ich auch mal jemanden begleitet. Erster Schritt ist nicht der Einbau einer Wärmepumpe, sondern erster Schritt ist dann, das Dach zu dämmen zum Beispiel. Und das ist ja auch eine Kritik, dann sind wir doch wieder bei der Kritik, diese verpflichtende Beratung, die jetzt im alten Gesetz drin war, aktuell noch drin ist, das besteht ja noch, diese verpflichtende Beratung, die entfällt jetzt auch. Und das, glaube ich, ist dann doch wieder auch ein Problem, weil zu diesem alten Gesetz, zu dem Habeck-Gesetz, da kursierten schon sehr, sehr viele Falschinformationen, Fehlinformationen, die eben dann dazu geführt haben, dass sich Leute schnell noch eine Gas- oder sogar eine Ölheizung eingebaut haben in den letzten Jahren. Und das geht natürlich zulasten des Klimas, das ist halt eben auch so.
Da habe ich noch die Wortmeldung der Ministerin aus letzter Woche im Ohr, die auch dann ausdrücklich gesagt hat, der Beratungszwang fällt endlich weg. Also sie hat das natürlich genau umgedreht in die andere Richtung.
Ist natürlich immer eine Frage, wie man es framed. Aber dadurch, dass so viel einfach teilweise Alterstand, aber auch einfach Desinformation im Umlauf ist, also dieses Bild, wir reißen euch die Heizung aus dem Heizungskeller, ja, das haben wir alle irgendwie auch noch, bis zu eben, ich muss sonst was machen, dass es im Einzelfall dann immer doch ein bisschen individueller ist. Dafür ist ja so eine Energieberatung jetzt nicht ganz verkehrt. Jetzt würde ich mich einfach interessieren, weil du warst dabei, Jörg, ich war nicht dabei. Der Heizhammer, die Bild-Schlagzeile ist uns allen noch vor Augen. Wie kam es eigentlich dazu, dass dieses Gesetz, was ja ein wirklich dröges Gesetz ist, zu so einer emotionalen Aufwallung über Jahre eigentlich geführt hat? Also sprich, der Heizhammer damals war ja einer der berühmten Referentenentwürfe, wenn ich mich aus der Ferne richtig erinnere. Das war ja noch gar nicht das finale Gesetz. Warum ist man da so abgegangen damals?
Ja, da habe ich einen ganz interessanten O-Ton. Der Finanzminister Lars Klingbeil war jetzt gestern im Bundestag und da gibt es immer die Regierungsanhörung, Frage-Antwort-Spiel. Und da hat er sich dann nochmal geäußert, weil er wurde eben auch zu dem Gebäudemodernisierungsgesetz gefragt. Und da hat er Folgendes gesagt.
Natürlich wird diese Regierung, wird diese Koalition nur Gesetze auf den Weg bringen, die rechtssicher sind. Und das wird alles stattfinden. Ich will hier nur sehr klar sagen, und das sage ich jetzt ohne Konfrontation, aber das, was wir damals in der Ampel gemacht haben, das hat zu großer gesellschaftlicher Verunsicherung geführt. Und das hat den Klimaschutz in diesem Land nicht gestärkt. Und deswegen haben wir verabredet in der Koalition, dass wir ambitioniert bleiben, aber die Bevölkerung auf diesem Weg mitnehmen.
Ja, und da spricht er eben an, ich habe mir jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen nachschauen müssen, das ist schon so lange her wieder. Also es war am 28. Februar 2023. Vielleicht noch mal eine Stufe davor, es gab eigentlich dieses Gebäudeenergiegesetz, das stammt eigentlich aus der Regierung Merkel-Zeiten noch. Also es eigentlich geht viel weiter zurück.
Das finde ich auch mal verrückt.
Ja, und das muss man vielleicht auch im Kopf behalten. Und da muss man sagen, waren aber die Vorgaben jetzt im Sinne auch von mehr Klimaschutz, weil der Gebäudebereich ist ja neben dem Verkehrsbereich eben der große Problembereich, wo die Klimavorgaben gar nicht eingehalten werden. Also das Gesetz aus Merkel-Zeiten war wirklich sehr löchrig sozusagen. Also da wäre der Klimaeffekt wirklich sehr überschaubar gewesen. Deswegen hat die Ampel damals gesagt im Koalitionsvertrag, wir schärfen das nach. Da tauchen die 65% auch auf, also 65% Erneuerbare. Aber der Weg dahin, der war eben nicht im Koalitionsvertrag skizziert. Und das sollte sich dann eben im Nachhinein als das große Problem herausstellen. Und am 28. Februar 2023, wie gesagt, da kam plötzlich die Bild-Zeitung mit dem Heizhammer dann und hat das quasi geleakt. Man muss wissen, damals war dieses Gesetz noch in der Abstimmung innerhalb der Koalition, also war noch gar nicht, hat noch gar nicht Kabinett erreicht, war also noch gar nicht fertig. Und da kam diese Schlagzeile von der Bild-Zeitung und das hat dann unglaubliche Wellen geschlagen. Und das war es natürlich auch so, weil viele Menschen ja, damals war jede zweite deutsche Haushalt heizt mit Gas. Also hat es natürlich für eine riesige Aufregung gesorgt. Und dann gab es auch Schlagzeilen, die habe ich mir auch nochmal rausgesucht. Da hieß es zum Beispiel, auf Eigenheimbesitzer kämen Kosten von bis zu 280.000 Euro zu. Also das war natürlich eine Riesenaufregung. Und das große Problem damals war natürlich auch, das muss man auch nochmal vielleicht sich daran erinnern, dass dieser ganze Förderbereich, der war eben noch nicht fertig. Das heißt, man hatte nur sozusagen die Vorgabe, da kommt was, ihr müsst eure Heizung rausreißen. So war die Ansage, obwohl auch das nicht gestimmt hat. Aber wie das eben sozusagen finanziell abgefedert werden soll, das war eben vollkommen unklar. Naja, und das führte dann eben auch innerhalb der Koalition zu großen Verwerfungen. Die FDP hat sich dann eben damals auch sehr quergestellt. Er hat auch gesagt, wir brauchen eigentlich auch die Freiheit im Heizungskeller, was jetzt nicht weiter überraschend ist, dass es von der FDP dann kommt. Und dann hat sich das eben wirklich über Monate lang hingeschleppt. Man hat auch handwerkliche Fehler gemacht, weil man dann zum Beispiel gab es einen Koalitionsausschuss, da hat man gesagt, ja, wir einigen uns prinzipiell, aber da war eben der ganze Bereich der Wärmeplanung bei den Kommunen war vollkommen noch außen vor, weil man es einfach schlicht vergessen hat, weil man hatte 3 Tage beraten und das ist dann irgendwie unter den Tisch gefallen. Also war das auch wieder so ein bisschen Murks und Aufregung. Und dann hat sich das eben wirklich tatsächlich monatelang hingeschleppt, dann gab es ja nochmal, das ist vielleicht auch ganz interessant, weil das könnte uns ja jetzt auch wieder vor die Füße fallen, dass Heilmann, der CDU-Abgeordnete, das ist ein Vorname, Thomas Heilmann, der hat dann nochmal, also eigentlich sollte das Gesetz dann im Sommer 2023 beschlossen werden und dann hat eben er geklagt, Eilantrag in Karlsruhe gestellt, hat gesagt, wir haben einfach zu wenig Zeit, um dieses Gesetz zu beraten. Und hat dann tatsächlich Recht bekommen. Und da gibt es dann auch so irre Szenen, Sommerfest, SPD, alle gute Laune und so. Und dann poppen plötzlich die Einmeldungen auf, Karlsruhe, gibt Heilmann Recht. Und dann war plötzlich, der Kanzler hat sich von diesem Fest verdünnisiert und so. Also wirklich nochmal große Aufregung. Man hat es dann in den Herbst gezogen. Naja, im Herbst wurde das Ganze dann beschlossen. Aber es war, muss man auch sagen, oder ist tatsächlich auch ein Gesetz, was sehr, sehr kleinteilig war. Das war ja auch ein Hauptkritikpunkt.
Klar, es gab viele dieser Artikel, die jetzt gestrichen wurden, viele Unterartikel.
Und wo man, ich finde, schon auch sagen muss, da hat die Wirtschaftsministerin schon auch einen Punkt, oder die Union, man muss ja sagen, die Unionsfraktion, weil die Union wollte das Ding ja unbedingt weghaben, dass man gesagt hat, das ist schon sehr kompliziert, komplex.
Aber ich habe noch mal eine Frage dazu, weil das, was passiert ist nach diesem Leak, ist ja schon, also du hast gesagt, einiges war überhaupt noch gar nicht angedacht, hatten sie nicht bedacht, waren sie noch nicht so weit? Das ist meine eine Frage.
Waren sie noch nicht so weit,
genau. Waren sie noch nicht so weit? Und man hat ja dann schon noch mal ordentlich nachgeschärft, also das ist ja schon noch was passiert nach dieser ersten Aufwallung, oder?
Genau, also man hat dann natürlich im Sommer wurde die ganze Förderung sozusagen nachgeschoben, wo dann klar war, okay, wir federn das wirklich ordentlich ab, da gibt es viel Unterstützung auch, aber da war das Kind tatsächlich eben schon im Brunnen gefallen, das muss man einfach so sagen, das war dann nicht mehr zu retten und dann gab es eben auch so Kleinigkeiten, Patrick Reichen, der Staatssekretär damals, der so als Kopf dieser Idee auch gilt, der hatte dann plötzlich Vorwürfe der Vetternwirtschaft an der Hacke, die aber auch berechtigt waren. Robert Habeck hat dann noch lange an ihm festgehalten, zu lange, wie viele auch sagen. Und Patrick Reichen ist zum Beispiel, ich habe den auch als Typ erlebt, damals in diversen Hintergrundrunden, sehr robust aufgetreten, sehr selbstbewusst, hat also da wirklich auch klare Ansagen gemacht. Also war jetzt auch bei vielen Verbänden nicht gerade sehr geliebt. Und als ihm dann diese, es war ja keine Affäre, es war Vetternwirtschaft, ist ihm dann vor die Füße gefallen. Das hat natürlich alle nochmal bestärkt nach dem Motto, da ist so eine kleine grüne Clique, die will uns vorschreiben, wie wir heizen müssen. Also insofern, das ist so eine Entwicklung, schon interessant. Eigentlich zieht sich das durch und hat die Union sozusagen bis heute so ein bisschen traumatisiert, würde ich sagen.
Okay, aber man hat ja auch, sagen wir mal, viel Kapital draus geschlagen. Wenn ich mich an den Bundestagswahlkampf erinnere, da war ich noch in Baden-Württemberg Korrespondentin, da war das natürlich auch immer, das Heizungsgesetz schaffen wir ab. Und meine Erfahrung, deswegen frage ich dich jetzt gleich, Bastian, wie du das so erlebt hast. Meine Erfahrung war auch so ein bisschen in der Heizungsbranche, haben die gesagt, naja, okay, also wir sind jetzt nicht mit allem happy, aber bitte nicht nochmal was ändern. Ja. Bitte nicht nochmal dieses Riesenfass aufmachen. Jetzt lasst uns doch mal irgendwie damit arbeiten. Wie ist es? Was erlebst du da?
Also genau, es geht immer um diese Planbarkeit in der Wirtschaft und insbesondere bei, klar, so eine Heizung soll ja irgendwie 30 Jahre halten. Und da, also ich finde diesen Twist von Lars Klingbeil auch interessant, dass habe ich jetzt heute Morgen hier bei der SPD ein bisschen anders gehört, dass man sich sozusagen selbst die Schuld gibt. Aber es ist, glaube ich, eher ein kommunikatives Desaster gewesen. Nachdem dieser erste Entwurf da geleakt war, war da wahrscheinlich auch gar nicht mehr viel zu machen. Aber es ist, glaube ich, schon immer die Frage ja gewesen, denkt man langfristig oder baut man sich jetzt nochmal für 6, 7, 8.000 oder je nachdem, welche man rechnet, einen neuen Heizkessel ein? Oder muss man eben sehr viel mehr investieren, weil da eben noch ein ganzer Umbau verbunden ist? Und also gerade wenn ich mich im Installateurwesen unterhalten habe, dann haben die gesagt, ja klar, wir beraten und wir sagen und dann müssen die Leute selber entscheiden. Aber die Förderung, die es für die Wärmepumpen dann gab, nachdem die Ampel das da ausgebaut hatte, die waren schon wirklich sehr, sehr gut. Also das war tatsächlich, auch wenn man sich ein bisschen mit CO2-Preisen beschäftigt hat, dann sprach finanziell eigentlich schon in den vergangenen Jahren wenig für eine Gasheizung. Aber es sind ja sogar auch Ölheizungen in den vergangenen Jahren eingebaut worden und die sind ja noch schädlicher fürs Klima als das Verbrennen von Gas.
Also die Heizungsbranche jetzt hat gesagt mit dem neuen Gesetz, okay, alles klar, sind wir eigentlich auch zufrieden, aber bitte jetzt Knopf dran so, bitte nicht nochmal Veränderungen. Wo aber schon ein bisschen Befürchtungen sind, die haben natürlich jetzt ihre Leute im Laufe der letzten Jahre auch alle ordentlich umgeschult. Das hat einen Haufen Geld gekostet, ich war da mal dabei. Das ist nicht einfach, also nicht billig so, ja. Wie baut man das ein? Ist ja alles ganz anders als Gasheizungen einzubauen oder Ölheizungen. Und wenn da jetzt natürlich wieder so ein Dämpfer kommen sollte, dann haben die natürlich auch ein Problem, weil dann haben die sehr viel Geld ausgegeben, um sich auf neue Techniken einzustellen. Und klar, ist nur ein Teil. Die Wärmepumpenbranche müssen wir nicht danach fragen. Ist ja klar, dass sie irgendwie die Befürchtungen haben, dass es einbricht. Also da gibt's schon sehr gemischte Gefühle. Und ich frage mich eben auch, klar, die Union hat da viel Kapital draus geschlagen. Warum? Also ich empfand es teilweise wirklich als so eine ideologisierte Geschichte auch. Ist man, also ist ein hartes Wort, ich weiß, aber wenn ich so nochmal in Erinnerung habe, als im Februar jetzt diesen Jahres diese Eckpunkte vorgestellt worden sind und Jens Spahn stand da breitbeinig und hat gesagt, wir schaffen das Heizungsgesetz ab. Das war so ein innerer Moment. Warum ist es so eine identitätsbildende Frage geworden mit diesem Heizungsgesetz?
Also ich glaube tatsächlich, jede Partei hat das ein Stück weit, schau mal, das Rentenniveau von 48% bei der SPD, das ist nicht verhandelbar für die. Das geht so an die Ursubstanz sozusagen von der SPD-DNA. Und also so versuche ich mir das schon auch ein Stück weit zu erklären, dass für die CDU war das faktisch dieser Eindruck, also natürlich auch ein Stück weit Populismus, klar, weil wie ja die Aufregung damals 2023 war natürlich enorm groß, aber schon so, das war ja auch, was dann Markus Söder später den Grünen immer wieder vorgeworfen hat, so diese dogmatische Vorgehensweise, den Bürgern vorzuschreiben, was sie zu tun haben, wo sie ihr Geld investieren müssen oder denk an den Benzinpreis von 5 Mark, damals noch der Liter und so. Also das ging so
wir
ganz...
Wir sind fast da, ne?
In der Tat. In der Tat. Also das geht so schon, glaube ich, in die gleiche Richtung. Insofern würde ich sagen, auf der einen Seite war das schon auch so eine Grundüberzeugung als Partei der, ja, ein Stück weit auch der sozialen Marktwirtschaft natürlich, dass man gesagt hat, das geht gar nicht. Gemischt mit so einer Schuss Populismus natürlich auch, da kann man den Grünen auch richtig eins vor den Latz knallen. Und da war dann schon auch eben der Wunsch da, das müssen wir ändern, das muss in den Koalitionsvertrag rein. Und das ist ja tatsächlich schon erstaunlich, dass der Koalitionsvertrag an der Stelle wirklich keinerlei Interpretationsspielraum zulässt. Das Heizungsgesetz muss abgeschafft werden, muss weg. Das steht so explizit drin. Also insofern zeigt sich das schon auch, das war mit der Union schlicht nicht verhandelbar, Bastian.
Das ist, glaube ich, aber auch, das hat mich erstaunt, dass die SPD da so mitgegangen ist, eben weil es ja auch um die Mieterinnen und Mieter geht. Und ich habe mich doch gefragt, also es geht um die Freiheit, aber so wird ja auch juristisch argumentiert, die Freiheit derer, die heute sozusagen CO2 verbrennen, schränkt die Freiheit derer ein, die in der Zukunft leben. So ist ja das Klimaurteil entstanden. Und jetzt würde ich nochmal fragen, es ist ja aus der Union, glaube ich, selber schon gesagt worden, wir werden vermutlich mit diesem Gesetz große Probleme beim Bundesverfassungsgericht bekommen. Das heißt, das erstaunt mich jetzt auch, dass die Bundesregierung das jetzt so mit einpreist mit diesem Entwurf, der jetzt durchs Kabinett gegangen ist.
Ja, also ich würde sagen, das sind eher kleinere Teile der Union, nämlich die Klimaunion. Unter anderem besagter Thomas Hallmann, der damals geklagt hat, ist ja da inzwischen der Sprecher. Und interessanterweise eben auch Andreas Jung ist ein Klimapolitiker, sehr versierter, stellvertretender Bundeschef, bisher stellvertretender Fraktionschef auch, der aber diese Unionsfraktion jetzt verlassen hat Richtung Baden-Württemberg, der wird jetzt Bildungsminister Und es wäre, glaube ich, zu einfach zu sagen, er ist gegangen, weil er jetzt keine Lust mehr hatte mit dieser Fraktion, weil da keine Klimapolitik möglich ist. Nichtsdestotrotz ist es mit Sicherheit ein entscheidender Teil, der ihm den Abschied sehr viel einfacher gemacht hat. Und ja, es gibt ein Gutachten der Klimaunion, aber nicht nur der. Es gibt eins vom Bundesverband Wärmepumpe, es gibt eins von Greenpeace und noch zwei andere, glaube ich, auch, die alle sagen, mit diesem Gesetzentwurf, werden wir vor dem Bundesverfassungsgericht, wenn da jemand klagt, und da gibt es durchaus Interessenten, werden wir nicht Erfolg haben, weil das Urteil 2021 ja sinngemäß gesagt hat, Klimaschutz, das darf sich nicht verschlechtern mit dem, was wir jetzt schon beschlossen haben. Wir dürfen da nicht dahinter zurück. Und dieses Gesetz ist aber ein Rückschritt, was eben den CO2-Ausstoß angeht. Und die Deutsche Umwelthilfe hat schon angekündigt, wenn sie irgendwie die Möglichkeit sieht zu klagen, dann wird sie klagen. Also da werden wir uns drauf einstellen können. Nichtsdestotrotz dauert das natürlich auch wieder eine ganze Ecke. Und was ich eigentlich fast schon absurd finde, ist, dass bei jeder Pressekonferenz zu diesem Gesetz betont wird, aber die Klimaziele wollen wir einhalten. Die Klimaziele wollen wir einhalten. Interessanterweise so als Nebenaspekt, Randaspekt, im ersten geleakten Referentenentwurf zu diesem Gesetz stand ja noch drin, 2050 werden wir klimaneutral. Das wurde dann als Irrtum ja auch zurückgerufen vom Wirtschaftsministerium. Aber nichtsdestotrotz, die Frage ist, wie diese Bundesregierung, wie diese schwarz-rote Koalition und auch wie das Bundeswirtschaftsministerium sich denn erklären will, wie sie mit der Politik und dem Gesetz die Klimaziele erreichen will, das verstehe ich nicht.
Die Frage interessiert hier viele in Niedersachsen auch. Das ist ja eins der Bundesländer, das 2040 schon klimaneutral agieren will. Und das ist ja eine interessante Dialektik, zu sagen, wir erlauben weiterhin CO2-Ausstoß, aber die Klimaziele halten wir ein. Also zugespitzt gefragt, will die Bundesregierung, steht die noch zu den Klimazielen? Das ist ja ein ganz offensichtlicher Widerspruch. Wie würdest du das sagen?
Na gut, ich meine, das ist natürlich eine Frage, die taucht ja immer wieder auf. Und da ist die Wirtschaftsministerin natürlich stramm am Regierungskurs. Und sie sagt natürlich auch, weil sie steht ja auch wegen vieler anderer Vorhaben, was den ganzen Energiebereich angeht, steht sie ja sehr in der Kritik. Aber sie sagt natürlich, will sie weder den Prozess der Ausbau der Erneuerbaren verlangsamen, noch stellt sie in irgendeiner Form die Klimaziele in Frage. Wie gesagt, man kann das natürlich in Frage stellen, wenn man eben sagt, haben wir jetzt da ausführlich drüber gesprochen, was wie zum Beispiel zu welcher Einschätzung der Klimarat angeht. Aber ich war neulich in der Sendung Deutschlandfunk kontrovers, da ging es auch um die Energiepolitik. Und da habe ich dann auch den Unionsabgeordneten gefragt, der da in der Sendung mit dabei war, warum schreibt man denn jetzt nicht dann rein, zum Beispiel die 100% Biomethan dann 2045 bei der Biotreppe rein? Und die Antwort, die man bekommt, ist immer, wir schärfen ja nach. Das ist jetzt sozusagen nicht alles in Blei gegossen, sondern wir wollen ja, also es soll zwei Nachschärfungen geben, 2030 und dann nochmal in den 30er Jahren, wo man sich dann eben anschaut, wo stehen wir. Kann man natürlich sagen, da ist dann die jetzige Bundesregierung wahrscheinlich nicht mehr im Amt. Insofern wird es so ein bisschen nach vorne spätestens raus vertagt. Ja. Also das ist für mich natürlich auch so ein bisschen, klingt das schon nach Ausflüchen, die man hier unternimmt. Aber die Frage ist ja, der Klimarat wird ja nächstes Jahr erneut ein Gutachten vorlegen und wird dann ja wieder schauen, wo stehen wir. Und wenn er dann, so habe ich es richtig verstanden, Katharina, wenn er dann wieder zu dem gleichen Ergebnis kommt und sagt, das, was ihr macht, reicht nicht, dann ist ja die Gefechtslage plötzlich eine andere.
Dann steht im Klimaschutzgesetz, ihr müsst nachschärfen, ihr müsst was tun. Da greife ich kurz mal in meine Geschichtskiste aus Baden-Württemberg. Da gab es diesen Fall nämlich schon. Die haben das ja alles immer ein bisschen früher schon gehabt, solche Experten, Klimarat, Klimaschutzgesetz, was müsst ihr tun? Und da ist genau dieser Fall eingetreten. Und das Ergebnis war, man hat am Ende nichts gemacht, weil man sich nicht einigen konnte in der damals grün-schwarzen, jetzt ja wieder grün-schwarzen Koalition. Das nur so, also da bin ich mal gespannt, wie diese Regierung sich dann auf sowas einigen könnte. Aber ja, de facto ist es so, wenn sie zum zweiten Mal zu dem Ergebnis kommen, so könnt ihr die Klimaziele nicht erreichen, dann müsst ihr was tun. Interessant noch, weil du gerade das erwähnt hast mit dieser Überprüfung 2030, da merkt man auch, um wie jedes Wort da gerungen wird. Da stand nämlich im allerersten Entwurf, der kursierte, drin, das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesbauministerium, die ja beide quasi federführend für dieses Gesetz sind, die überprüfen dieses Gesetz. Und dann hat aber kurz mal der Umweltminister den Finger gehoben und gesagt, Moment mal kurz, geht es hier nicht auch um Klimaziele? Vielleicht sollten wir auch drauf gucken. Und ja, die stehen jetzt mit drin, aber das ist ungefähr das Einzige, was sie geschafft haben, noch mit rein zu verhandeln nach dem Mieterschutz, wo nochmal so ein bisschen dieser Aspekt drin ist, ja, wir sollten darauf achten, dass wir eben Emissionen einsparen. Und ich frage mich wirklich, du hast es ja auch miterlebt, Matthias Mirsch, versierter Umweltpolitiker, der so ein Gesetz mitmacht, Wie viele Fäuste sind da gerade in der SPD-Fraktion in der Tasche, dass sie sich dann auch noch hinstellen müssen und sagen, das ist ein gutes Gesetz?
Aber ich glaube tatsächlich, der Punkt ist, wir wissen ja alle, dass die Koalition ringt im Augenblick, weil ja natürlich jetzt die ganzen großen Reformvorhaben erst ja noch umgesetzt werden müssen. Und das war ein Punkt eben, weil das so deutlich im Koalitionsvertrag steht. Und Bastian, weil du das vorhin angesprochen hast, ja, natürlich ist es der SPD damals vollkommen zuwidergelaufen, aber das war mit der Union nicht verhandelbar. Das war einfach entweder hopp oder top. Insofern hat die SPD schon damals mit der Faust in der Tasche dem Ganzen zugestimmt. Naja, und jetzt ist es so, jetzt musste man das Ganze verteidigen. Ich habe auch hier mit anderen SPD-Politikern darüber gesprochen. Und man hört dann sozusagen schon im Unterton, es ist kein gutes Gesetz und wir sind damit auch nicht sehr glücklich. Aber um den Koalitionsfriedens willen muss man das einfach mittragen. Daran lassen wir die Koalition nicht scheitern. Und ich glaube, das steht schon im Raum, eben weil es für die Union so wichtig ist und nicht verhandelbar ist, ist das so eine zentrale Frage, wo die Sozialdemokraten auch wissen, wenn wir es hier drauf anlegen, dann kriegen wir eine richtig handfeste Koalitionskrise und das will natürlich keiner riskieren, schon gar kein Matthias Mürsch, der in der Funktion als Fraktionsvorsitzender ja natürlich die Aufgabe hat, diese Koalition auch zusammenzuhalten. Also insofern, glaube ich, stellt sich das nicht. Die spannende Frage ist natürlich, wir gehen ja jetzt rein ins parlamentarische Verfahren. Ina Schier, die energiepolitische Sprecherin der SPD, ist ja eine Dauerkritikerin von Katharina Reiche, muss man mittlerweile fast sagen, und andere eben auch. Was kommt da? Wie viel Spielraum gibt es da noch?
Das frage ich mich wirklich auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass man an diesen Mieterschutz schon nochmal rangeht und versucht, da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Dass jetzt die Biotreppe bis 2045 ausbuchstabiert wird, davon ist, glaube ich, nicht auszugehen. Also ich sehe auch gar kein Interesse, ehrlich gesagt. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, die dieses Gesetz kritisch sehen in der Koalition, auch in den Fraktionen, die haben schon so fast ein bisschen die Flinte ins Korn geworfen. Und an den Mieterschutz, da könnte ich mir vorstellen, weil im Moment ist es ja so, dass eben nochmal zur Erinnerung, diese Beimischung grüner Gase, maximal 60% 2040, davon beteiligt sich dann eben der Vermieter nur zur Hälfte. Aber den Rest, das klassische Erdgas, das zahle ich ja weiter alleine als Mieter und Mieterin. Ob man da vielleicht nochmal rangeht, ob man da nochmal was rausholen kann, aber so wirklich relevante Änderungen, oder? Siehst du das, dass da noch was passieren kann?
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Was mich so ein bisschen erstaunt hat, jetzt auch bei dem Entwurf, den das Kabinett verabschiedet hat, ist ja meines Wissens diese Teilung der potenziellen Zusatzkosten zwischen Mieter und Vermieter, ist ja nur geregelt bis zu einer bestimmten Beimischungsquote. Ich glaube 30%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Danach fehlt der Zusatz noch. Da könnte man natürlich sagen, wir buchstabieren das aus und gehen da zum Beispiel bis auf 100%. Das wäre sicherlich so eine kleine Modifikationsmöglichkeit. Aber ansonsten, natürlich im Kern geht es darum, die 65% Erneuerbaren, die rauszukegeln, das war das zentrale Ziel. Das hat man erreicht und damit hat man natürlich auch das ursprüngliche Gesetz entkernt. Also und dabei wird das natürlich auch bleiben. Deswegen ist die Frage wirklich, ob so dramatische Veränderungen jetzt gehen wird, glaube ich auch eher nicht. So ein bisschen Feintuning auf jeden Fall. Aber dabei wird es auch bleiben, es sei denn, Bundesverfassungsgericht grätscht der Regierung irgendwann da rein.
Aber das ist ja ein Irgendwann und klagen können sie ja eigentlich auch erst, wenn das Gesetz beschlossen ist. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Also insofern, das wird weiterhin ein emotionales Thema bleiben. Davon kannst du mal ausgehen. Vor allem bei den Klima- und Umweltverbänden ist es wirklich mit extrem großen Bauchschmerzen gesehen. Gerade weil es eben so wichtig war, nicht nur so aufgeladen, sondern eben auch wirklich de facto wichtig war. Der Gebäudebestand ist nach wie vor einer der Bereiche, wo die Emissionen wahnsinnig hoch sind, wo man es nicht schafft, runterzukommen, im Gegenteil, sondern es geht weiter nach oben. Und wenn der Gebäudebestand da eben nicht saniert wird, dann ja, ist er eigentlich schwarz zu sehen. Aber Bastian, du wolltest auch noch was sagen.
Genau, weil wir im Moment hier auch die Energieministerkonferenz in Niedersachsen haben. Niedersachsen hat ja den Vorsitz. Wollte ich das einfach nochmal weiten, dass diese Kritik an Katharina Reiche doch sehr, sehr weit auch ist in den Ländern. Geht es nicht nur um Gebäudemodernisierung, sondern auch um ja das Ausbremsen der Energiewende. So wird es hier schon empfunden. Und da ist zumindest hier eine These, die auch kursiert, dass das bei der CDU jetzt überhaupt nicht auf den Wahlergebnissen einzahlt, was die Katharina Reiche macht, hatte ich jetzt so gehört, also Baden-Württemberg, dass da der Cem Özdemir dann doch noch vorbeigezogen ist. Das wird zumindest hier so erzählt, dass da vielleicht auch Katharina Reiche bei den Hausbesitzern dann doch nicht so gut ankommt mit der weniger Förderung der Wärmepumpen. Das ist jetzt ja, glaube ich, ein bisschen abgeschwächt. Aber da wundere ich mich schon, dass man sich als CDU da so verbeißt in etwas, wovon ich jetzt zumindest hier in Niedersachsen nicht das Gefühl habe, dass sich die Leute so sehr beschäftigt, sondern die, die sich wirklich damit informieren, die konnten eigentlich auch pragmatisch mit dem leben, was vorher war. Diese Fristen waren ja schon auch sehr lang. Also das ist ein Kampf, der hier von der Seite sozusagen schwer nachzuvollziehen ist. Und die Kritik, glaube ich, die geht in den Ländern und in den Kommunen ja auch bis in die Union doch sehr weit hinein.
Da würde ich vielleicht nochmal als mit noch immer einem Blick nach Baden-Württemberg ein bisschen widersprechen. Ich glaube, da gab es andere Gründe, warum Cem Özdemir da am Ende dann doch vorbeigezogen ist. Aber praktisch würde ich sagen, das ist ja so, wie gesagt, hatten wir ja schon mal auch angesprochen, die Hoffnung so ein bisschen, dass die Leute sagen, naja gut, wir dürfen jetzt alles einbauen, wir bauen trotzdem Wärmepumpe ein, weil Förderung gibt's und es ist einfach mittelfristig, rechnet sich's am ehesten. Die Frage ist eben, dieser große Bestand, die Mehrfamilienhäuser, die werden sicherlich mittelfristig nochmal eine echte Herausforderung.
Und ich gebe auch noch eins zu bedenken, Bastian, da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Also es gibt durchaus auch gerade im ganzen Energiesektor, das deklinieren wir jetzt hier nicht durch, was die Ministerin für eine Energiepolitik machen will oder wo sie eben Reformansätze sieht. Aber es gibt da auch schon viele Befürworter, die sagen, ja, die deutsche Energiewende ist zu teuer, wir brauchen mehr Effizienz. Wie gesagt, wir steigen da jetzt nicht ein, das führt alles viel zu weit.
Hört einen früheren Podcast, weil sonst muss ich jetzt hier was sagen an der Stelle.
Genau, da sind
aber
wir.
Aber ein Thema ist ja tatsächlich auch, dass die Sachen irgendwie kursieren und in den Raum gebracht werden. Und das erleben wir auch wieder, dass es alles sehr viel länger dauert, bis dann irgendwas tatsächlich irgendwann mal umgesetzt wird an Gesetzen. Das ist ja, glaube ich, auch eine Kritik.
Natürlich, aber sie muss sich da auch mit Brüssel abstimmen. Aber wie gesagt, wir ziehen jetzt, würde ich sagen, bevor
wir packen es in die Shownotes, genau. Auf jeden Fall, weil diesen Streit hatten wir hier schon mal.
Genau, würde ich vorstellen. Wir machen einen Schlussstrich. Ich denke schon, absehbar ist, das Gebäudemodernisierungsgesetz bleibt auf der politischen Agenda und damit sicherlich auch ein Thema weiterhin für den Politik-Podcast. Ich sage erstmal Danke an Katharina Tobs, Bastian Brandau. Danke auch an die beiden hinter der Trennscheibe. Das ist Ralf Seidler für die Technik und Moritz Metz für die Redaktion. Und wie immer gilt, wir freuen uns über Feedback, Kritik, Lob, Anmerkungen. Das Ganze geht dann über die 0160 9130 7007 Signal oder WhatsApp oder natürlich auch einfach per Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Ja, dann bleibt mir nur allen vorab schon schönes Pfingstwochenende zu wünschen und bis bald.
Und danke, Jörg. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ja, und dann hätten wir noch einen Hörtipp.
Philipp will das noch aufnehmen.
Mhm. Ja, genau. Diesen Podcast-Tipp, ne?
Ja.
Hi, ich bin Philipp May.
Und ich bin Sandra Schulz.
Und wir sind beide Hosts von unserem Podcast Der Tag.
Wir schauen uns jeden Tag die Nachrichtenagenda an und dann fragen wir uns, was sind die Themen, die man unbedingt mitnehmen muss aus dem Tag.
Und wir kennen ja alle dieses Gefühl, dass wenn wir die Nachrichten hören, sieht man erstmal eine Schlagzeile, vielleicht noch 3-4 zusätzliche Sätze und man fragt sich, was steckt eigentlich dahinter? Da gibt es doch jetzt sehr viel mehr Erklärungsbedarf. Und genau den wollen wir liefern, dass man einfach mitreden kann, dass man die Nachrichten auch versteht.
Wir holen uns Gesprächspartner in den Podcast. Wir sprechen mit Korrespondentinnen und Korrespondenten in aller Welt, die Themen, über die wir sprechen wollen, seit langer Zeit beobachten, die unheimlich viel darüber wissen und die uns das auch unheimlich toll erklären können.
Es gibt ja häufig Tage, da gibt es einfach ganz viele super spannende Themen. Und das ist dann häufig der schwierigste Part, dass wir auch dann relativ lange diskutieren im Team, was sind denn heute wirklich die zwei Themen, über die es sich am meisten lohnen könnte, wirklich zu reden. Und häufig sind es auch gerade Themen, wo man denkt, hier steckt viel mehr dahinter, als man vielleicht auf den ersten Blick sehen würde.
Wir wollen nicht Meinung anbieten, sondern wir wollen Hintergrundwissen anbieten.
Und der Tag ist jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr in unserer Deutschlandfunk-App mit einer neuen Folge.
Und manchmal, wenn es die Weltlage von uns will, auch mit Sonderfolgen am Wochenende.